Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Menschen im Advent. Das ist ja so interessant, dass die Weihnachtsgeschichte nicht einfach nur ein Ereignis ist, sondern ein Ereignis mit vielen sehr interessanten Biografien, Persönlichkeiten, Menschen. Und heute schauen wir uns mal die Maria an. Es ist ja ganz interessant, von Männern ist ja in dieser Weihnachtsgeschichte viel die Rede. Wir haben auch hier schon gehört über Herodes, über die raubbeinigen Hirten. Dann gab es die Weisen aus dem Morgenland, nicht aus dem Abendland, die Hirten. Und man fragt sich dann schon, wo sind denn eigentlich die Frauen? Heute geht es in der Predigt um eine Frau, eine einfache Frau vom Land, verlobt mit einem einfachen Zimmermann. Und doch geht es um die bedeutendste Frau der Weltgeschichte. Maria, Nationalität Jüdin, Wohnort Nazareth, Familienstand noch nicht verheiratet. Diese Mutter, diese Frau wurde die Mutter von Jesus. Der Sohn Gottes wurde Mensch, geboren von der Jungfrau Maria. Als wir unser erstes Kind erwarteten, hat meine Frau mich mal zu einem Geburtsvorbereitungskurs mitgenommen. Die Männer durften an einem Abend mit dazukommen. Und ich sage euch was, das war sehr interessant. Wer hat schon mal an einem Geburtsvorbereitungskurs teilgenommen? Mal ganz ehrlich, also ich auch. Sehr schön. Ich hoffe, das verändert sich in der Zukunft etwas. Dort waren Mütter, also man ganz ehrlich, es ist jetzt natürlich nur so ein subjektiver Eindruck, dort waren Mütter und ich habe so ganz ehrlich gedacht, wenn ich Gott wäre, ich würde meinen Sohn oder meine Tochter nicht unbedingt in die Obhut so mancher helikopterähnlicher Elternmütter geben. Bei diesem Gedanken, dass ein Teenager-Mädchen die Mutter von Jesus wird, ihr wisst, ich war 5 Jahre Jugendpastor und ich mag wirklich Teenager-Mädchen. Ich habe überhaupt nichts gegen Teenager-Mädchen. Ich habe mit vielen Teenager-Mädchen gesprochen nach Jugendgottesdiensten. Aber dieser Gedanke, dass ein Teenager-Mädchen mit 14, 15 Jahren die Mutter von Jesus werden soll, also diesen Gedanken finde ich schon sehr interessant. Also als wir unser erstes Kind bekamen, habe ich unsere Tochter Juli in der Hand gehalten, als wäre es zerbrechliches Kristall. Und ich sage euch eins, unsere Tochter durfte nicht jeder auf den Arm nehmen. Da hatte ich ganz strenge Kriterien und da musste man sich auch dran halten. Das ganze Thema Jungfrauengeburt beinhaltet sehr viel Erklärungsbedarf. Warum eigentlich auf diese Art und Weise Gott? Warum ist dir nichts anderes eingefallen? Für mich ganz persönlich, ich schiebe das mal so an den Anfang, ist die Jungfrauengeburt dahingehend sehr wichtig, weil es mir zeigt, Jesus ist wirklich Mensch geworden. Und Jesus schwebte nicht, als er auf dieser Erde lebte, so 30 Zentimeter über dem Erdboden und hatte eigentlich nicht wirklich etwas mit meinem Leben zu tun. Sondern er ist wirklich Mensch geworden, er hat sich mit meinem Leben identifiziert und erkennt mich durch und durch. Und das gleiche Prinzip entdecken wir auch bei der Geburt von Jesus, die abseits der Zivilisation stattfand, bei irgendwelchen raubbeinigen Hirten, irgendwo in einem Schuppen. Jesus wurde von Anfang an oder hat mit dem ersten Atemzug an erfahren, was es bedeutet, nicht zu den Privilegierten zu gehören. Und auch Maria und Josef gehörten zu der sehr armen Bevölkerung. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in so ein kleines Experiment. Ich habe mir diese Woche mal so die Frage gestellt, also mal angenommen, so rein hypothetisch, Jesus wäre noch gar nicht gekommen. Und wir hätten jetzt die Gelegenheit, mal so zu überlegen, wie sollte er denn auf diese Erde kommen? Also welche Möglichkeiten gäbe es dann? Und ich will euch jetzt nicht zu sehr herausfordern. Ich habe für mich so gedacht, also der erste Gedanke, der kam, naja, Jesus müsste natürlich als Gott kommen. Also mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und das wäre natürlich dahingehend sehr schön, weil dann könnte er alle meine Probleme mit einem Schlag lösen. mein Konto auffüllen und meine Wunschliste sukzessive abarbeiten. Das wäre schon mal ein richtig schöner Gedanke. Irgendwann habe ich so gedacht, okay, so attraktiv wie das ist, aber irgendwann würde ich vielleicht merken, na Jesus, du bist nicht so wie ich. Also wenn ich Hilfe brauche, dann brauche ich wirklich Hilfe. Du bist ja Gott und dir stehen alle Möglichkeiten offen. Und der Gedanke verfestigte sich, wenn Jesus ganz Gott wäre, na, für ihn wäre es schön, aber ich würde vielleicht bei dem Gedanken stehen bleiben, Gott, du siehst mich vielleicht doch nicht wirklich. Du weißt nicht im Kern, wer ich bin, was mich ausmacht, was ich gerade durchlebe. Und dann kam ich so zu dem nächsten Gedanken, Jesus wird ganz Mensch. Und wisst ihr, ich liebe diese Serie Ein Engel auf Erden. Kennt ihr jemand? Aus den 80ern mit Michael Landon, der als Engel auf diese Erde geschickt wird. Und er hat übernatürliche Fähigkeiten, aber die setzt er gar nicht so sehr ein. Er setzt eher auf Überzeugungskraft und auf seine Menschlichkeit. Und ich habe diese Serie damals so gern gesehen, weil ich so gedacht habe, wow, wenn Gott so menschlich ist und wenn Gott einem so nahe kommt, fantastisch. Aber je länger ich darüber nachdachte, umso mehr hat sich der Gedanke verfestigt, na, wenn Gott so einen Boten schickt, so einen sehr menschlichen, dann ist sich Gott vielleicht zu schade, selbst zu kommen. Und letztlich würde sich immer wieder so eine Distanz aufbauen. Gott schickt irgendjemanden, aber er kommt nicht selbst. Also ihr merkt, diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. In der letzten Woche hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einem alten Kollegen von mir und wir haben über den Glauben diskutiert und irgendwann landeten wir auch bei diesem Thema Jungfrauengeburt. Und er sagte dann zu mir, du Thomas, wir können jetzt noch lange reden, aber eins ist für mich klar, weißt du, Jesus hat wirklich gelebt. Das glaube ich und es gibt viele Belege dafür, aber ich glaube halt nicht, dass Jesus wirklich Gottes Sohn war. Ich glaube schon, dass es ein toller Mensch war, aber dass es nicht Gott gewesen ist. Und dann kam so diese Frage, Thomas, und hat Gott eigentlich einen Sohn? Und diese Frage fand ich sehr interessant, weil viele sitzen hier, die schon lange so gläubig sind, christlich sozialisiert. Und das hat manchmal einen Vorteil, manchmal aber auch den Nachteil, dass man sich viele Fragen gar nicht mehr stellt. Man geht einfach davon aus, dass etwas in einer bestimmten Art und Weise einfach so ist, ohne dass man darüber Rechenschaft ablegen kann. Ohne dass man es wirklich erklären kann. Hat Gott überhaupt einen Sohn? In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten hat man sich sehr, sehr häufig gestritten über diese Frage und auch über diese Frage, wenn Gott einen Sohn hatte, wie war er denn dann? Und es gab damals zum Beispiel so eine Richtung, wo man gesagt hat, nee, Jesus war ein ganz normaler Mensch und erst bei der Taufe wurde er sozusagen mit göttlicher Kraft erfüllt und Gott hat ihn gewissermaßen adoptiert als Sohn, aber erst mit der Taufe. Dann gab es die sogenannten Arianer, vielleicht habt ihr von denen schon mal was gehört, die haben gesagt, nee, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist wirklich nur ein Mensch. Aber ein Mensch, der Gott von allen Geschöpfen, die es gibt, am nächsten steht. Und dann gibt es den sogenannten Doketismus. Das sind Leute, die gesagt haben, nee, Jesus ist ganz Gott, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Aber die hatten natürlich die Schwierigkeit, irgendwie zu erklären, also wenn Jesus Gottes Sohn war und ist und ganz, wie kann er dann jemals auch Mensch geworden sein? Und ihre Erklärung war dann diejenige, dass sie gesagt haben, na Jesus war gar nicht so echt Mensch. Also der hatte so eine Art Scheinkörper. Ja, man hat ihn als Mensch erkannt, aber er war im Grunde genommen mehr Gott. Und es brauchte innerhalb der alten Kirche über 4 Jahrhunderte, wo man sich darüber also wirklich gestritten hat. Wie kann man sich das vorstellen? Jesus Mensch, Jesus Gott, mehr Mensch, dass man irgendwann nach 4, fast 5 Jahrhunderten zu dem Fazit kam, Jesus war ganz Mensch und er war ganz Gott. Und das hat viele Gemüter beruhigt, erst einmal, obwohl es niemand so richtig erklären konnte. Und jetzt kann man natürlich fragen, hat sich das überhaupt gelohnt? Ist das denn so wichtig, ob Jesus Mensch war oder Gott? Ist es nicht eigentlich egal? Wisst ihr, wäre der christliche Glaube nur etwas, was mit Moral zu tun hat? Würde man den christlichen Glauben nur auf etwas fixieren, was mit Verhalten zu tun hat, dann wäre es letztlich wirklich egal, ob Jesus nun Mensch war oder Gott. Aber im christlichen Glauben, und dafür stehen wir als Gemeinde, geht es nicht nur um Moral, um ein bestimmtes Verhalten, sondern es geht um unsere Beziehung zu Gott. Das ist viel wichtiger erst einmal als jedes Verhalten. Und jetzt kommt der große Unterschied, wenn Jesus allein ein guter Mensch gewesen wäre. Okay, dann könnte ich mich an diesem Menschen hin orientieren und ich würde vielleicht vieles lernen, was Gott gefällt. Und ich würde Gott vielleicht auch irgendwie näher kommen, weil Jesus mich als Mensch inspiriert. Aber letztlich hätte ich diese Beziehung zu Gott nicht, weil ich mich fragen würde, naja, wie ist denn eigentlich Gott? Und ich habe ja nur seinen Boten, der Mensch ist, kennengelernt. Und wenn Jesus wirklich Gott ist, verändert das alles. Weil dann ist Gott durch Jesus an meiner Seite. Dann ist es egal, in welcher Lebenssituation ich stecke, dann gibt es da nicht einfach nur einen menschlichen Boten, an den ich mich orientieren kann, aber ich letztlich allein bin, sondern dann habe ich einen Gott an meiner Seite, der mein Tröster ist, mein Ratgeber ist und mein Fürsprecher ist. Mit der Jungfrauengeburt haben viele Menschen berechtigterweise so ihre Probleme. Es gibt auch manche Theologieprofessoren, die behaupten, das kann man so eigentlich gar nicht glauben. Das ist mehr ein Märchen, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Und wenn in den Kirchen das apostolische Glaubensbekenntnis aus dem 5. Jahrhundert vorgetragen wird oder gesprochen wird, dann sprechen es einige an dieser Stelle, geboren von der Jungfrau Maria, etwas leise. Ich persönlich glaube daran, aber was hier passiert ist, kann, glaube ich, auch kein Biologe und niemand, der ein Kind bekommen hat, auch nur im Ansatz erklären. Wisst ihr, in der griechischen Mythologie war das eigentlich nichts Besonderes, dass ein Gott sich geschlechtlich mit einem Menschen verbunden hat und das Ergebnis war dann ein sogenannter Halbgott. Das wird in vielen Filmen verarbeitet und das war auch damals nichts Ungewöhnliches. Aber hier bei Maria lesen wir, dass der Heilige Geist über sie kam und dass etwas passiert ist, was man nicht anders nennen kann als ein Wunder. Es gibt eine interessante Parallele in der Bibel, über die ich in dieser Woche so nachgedacht habe. Wir gehen zurück an den Anfang der Bibel. Da lesen wir auf einmal, nun, wir wollen Menschen machen. Und wenn man das so hört, denkt man, wie jetzt wir? Ich dachte, es gibt nur einen Gott. Und wer die Bibel etwas näher kennt, der weiß, dass Gott, der ewige Gott, mit dem Heiligen Geist in Gemeinschaft gesprochen haben und eine Welt aus dem Nichts so wunderschön kreiert haben, wie wir das heute entdecken können. Wir fahren in den Urlaub und wir erleben eine wunderschöne Welt. Und ich sage euch eins, ich war damals nicht mit dabei bei der Schöpfung, bei der Erschaffung dieser Welt. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, war auch kein Mensch mit dabei. Aber wir glauben daran, ich glaube daran, dass Gott diese Welt erschaffen hat. Und das gleiche Wunder, was damals stattfand, ist in dieser Jungfrauengeburt wieder geschehen. Dass Gott, der Vater, mit dem Heiligen Geist in Verbindung miteinander kreativ wurden und ein Wunder geschah, dass Jesus, der Sohn Gottes, zur Welt kam. Das ist ein Wunder, was wir einfach als Wunder stehen lassen müssen, weil wir es nicht rational erklären können. Schauen wir uns Maria an. Wer war dieses Teenager-Mädchen? Man erwartet ja eine genaue Beschreibung von Maria. Wer ist diese Frau, die die Mutter von Jesus werden soll? Aber wir finden kein Wort über ihr Aussehen, kein Wort über ihren Charakter, über ihren Glauben, keine Anmerkung darüber, dass sie irgendwie besonders war, über besondere Kennzeichen verfügte, keine besondere Begründung, warum Gott den Engel gerade zu ihr schickte. Und diesem einfachen Mädchen vom Lande wird mitgeteilt, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären, dem du den Namen Jesus geben wirst. Ich gebe zu, eine sehr interessante Geschichte. Jugendliche zur Zeit von Jesus können wir nicht mit Jugendlichen von heute vergleichen. Wisst ihr, es gab damals eine Kindersterblichkeit von über 50%. Wenn du damals 14, 15 Jahre alt warst, dann gehörtest du zu den besonderen Individuen, dass du es geschafft hast. Es war damals so, dass ein 14 oder 15 Jahre altes Mädchen die 10-fache Todeserfahrung eines 40-Jährigen heute hatte. Und wenn man sich die ganze Gesellschaft damals anschaut, dann stellt man fest, dass 80% der Menschen damals in ärmsten Verhältnissen gelebt hat. Und das hing zusammen auch mit der römischen Globalisierung. Also Maria war sicherlich ein Teenager-Mädchen, die viel mehr über Resilienz verfügte als ein Mädchen heute, die sehr viel stabiler war in Bezug auf verrückte Nachrichten als jemand heute. Aber trotz alledem war Maria sicherlich ein Mädchen, das erst einmal unter Schock stand. Ich meine, stell dir mal vor, du bist 30 Jahre Single gewesen und über Nacht bist du verheiratet. Ja, wie fühlt sich das an? Ich weiß noch, als ich Pastor wurde und in meiner allerersten Woche gab es an dem Wochenende so eine Leiterfreizeit. Und Freitagmittag ruft mich mein Pastorenkollege an, der eigentlich alles vorbereitet hatte. Du, ich bin krank, mach du mal. Und ich war innerlich, könnt ihr euch das vorstellen, ich war so in einer Art Schockstarre und habe gedacht, das überlebe ich nicht. Nicht wenige Menschen ist heute völlig klar, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht verstehen, aber trotzdem sind sie dennoch wahr. Es gibt einen Kollegen, den ich sehr schätze, der hat geheiratet und die beiden hatten so diesen besonderen Wunsch, wir wollen ein Kind. Und nach dem ersten Jahr, kein Kind, war dieser Wunsch noch extremer. Aber auch im zweiten Jahr kein Kind, im dritten Jahr kein Kind und auch im fünften Jahr ging dieser große Wunsch nicht in Erfüllung. Und dann war mein Kollege auf einer christlichen Konferenz und er bekommt so ein Wort von Gott, so intuitiv, so mit dem Herzen verstanden. Und aufgrund dieses Wortes ging er zu einem Kollegen und sagte, du bete bitte für mich, dass wir ein Kind bekommen. Und dieser Kollege, der hatte gerade 2 Bier getrunken und der war schon so ein bisschen beschwipst und sagte, oh, muss das denn jetzt sein? Können wir es nicht morgen machen? Und dann sagte mein Kollege, nee, komm, bete heute Abend für mich und für uns. Und dann hat dieser Kollege gebetet und 10 Monate später haben sie Zwillinge bekommen. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht in Worte fassen, aber dennoch passieren sie. Aber diese Dinge, diese schönen Dinge, wischen natürlich auch nicht unbedingt immer jeden Zweifel weg. Es gibt vielleicht auch heute Morgen hier einige, die sagen, es gibt so viele Religionen in der heutigen Zeit und so viele Menschen, die ernsthaft glauben. Woher kann man denn wirklich wissen, dass es nur eine Religion gibt, die Recht hat? Und ist Religion nicht letzten Endes doch nur ein Konstrukt der Menschen, um diese Welt irgendwie zu verstehen? Die letzten Worte des Engels, der Maria erschien, hat Folgendes gesagt: Für Gott ist nichts unmöglich. Und mal angenommen, Gott ist wirklich der Schöpfer, Gott ist wirklich der Planer, Gott ist wirklich der Allmächtige, dann ist es logisch, dass er mehr drauf hat als ich. Dann ist es logisch und nachvollziehbar, dass er mehr Dinge tun kann als ich. Und dann müssen wir uns vielleicht selbst einfach sagen, dass unser Verstand an Grenzen kommt und dass dieser Verstand und die Grenzen meines Verstandes nicht bedeuten, dass Dinge nicht geschehen können. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich Maria ansieht. Maria war im Grunde genommen die Erste, die es nicht glauben konnte. Ja, also wir denken, wir haben vielleicht auch so Schwierigkeiten damit, Jungfrauengeburt, wie konnte das passieren? Wie konnte das überhaupt geschehen? Wie war das möglich? Aber Maria war die allererste, die Zweifel anmeldete. Das war nicht diejenige, die gesagt hat, naja, klar, das ist halt so. Sie hat selber so einen inneren Widerstand verspürt. Sie war erschrocken, nicht abgehoben. Er wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Und Maria stellt sich die Frage, ja, wie um Himmels Willen soll das passieren? Und jetzt merkt man schon, Maria glaubte auch nicht an den Klapperstorch. Maria konnte auch vernünftig überlegen und ihr waren viele Dinge völlig unklar. Wie soll das eigentlich geschehen? Sie war mit einem Mann zusammen, dem Zimmermann Josef, aber ihr war klar, ich habe noch nicht mit diesem Mann geschlafen. Übrigens, damals ist man nicht sofort miteinander ins Bett gegangen, sondern es gab damals ein sehr eindrückliches Prozedere. Das fing mit der Verlobung an und Verlobung bedeutete, dass man sich ein Eheversprechen gegeben hat. Also Verlobung bedeutete in der damaligen Zeit, ich werde dich heiraten. Und dann wurde auch der Brautpreis bezahlt. Danach, und das Ganze geschah nicht so punktuell an einem Tag oder an einer Woche, sondern es war ein längerer Zeitraum, danach gab es eine sogenannte Hochzeitsprozession, wo der Mann die zukünftige Braut aus dem Elternhaus herausgeführt hat. Dann gab es eine Hochzeitszeremonie und die konnte manchmal über eine Woche lang andauern, wo gefeiert wurde. Dann gab es einen priesterlichen Segen. Das ist heute so der kirchliche Gottesdienst. Und dann am Ende gab es die Hochzeitsnacht. Ich finde es interessant, dass Maria im Grunde genommen die Erste ist, die das nicht so richtig glauben kann. Sie ist die Erste, die Zweifel anmeldet. Und das finde ich erstmal sehr wichtig, dass wir verstehen, Maria ist eine Person, die konnte das auch nicht sofort glauben. Es gibt ja manchmal so Leute, die sagen, Glauben ist ganz einfach. Ja? Also du musst einfach nur vertrauen. Du musst es einfach nur glauben und dann. Oder es gibt manchmal auch so diese Sätze wie, du musst deine Kinder zum Glauben erziehen, wo ich immer denke, wie soll das gehen? Ja, du kannst deine Kinder doch nicht zum Glauben erziehen. Manche sagen dann, ja gut, aber du kannst sie ja im Glauben erziehen. Ja, du kannst an vielen Stellen vorbildlich leben, deinen Glauben authentisch leben, aber Glaube ist immer noch ein Geschenk. Glaube ist nicht etwas, was du einfach machen kannst. Wisst ihr, der christliche Glaube hat viel zu tun mit Entscheidung. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne Entscheidung, aber dein Glaube basiert nicht auf deiner menschlichen Entscheidung. Und jetzt wird es interessant, wie Gott Maria überzeugt. Da ist dieser Engel und wir könnten uns ja auch einen Engel vorstellen, der auf die Erde kommt und mit seinen Flügeln schlägt und im Grunde genommen sagt, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Jetzt komme ich vom Himmel in dieses Nest Nazareth und du meldest Zweifel an. Du willst das jetzt nicht glauben? Nein, der Engel ist viel einfühlsamer. Der Engel nimmt die Zweifel dieses Teenager-Mädchens ernst. Und ich sage euch eins, wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast Zweifel an irgendetwas, Gott hält das aus. Gott überrennt diese Zweifel nicht. Lasst es zu. Schauen wir uns mal an, wie dieser Engel mit ihr umgeht. Er ist sehr, sehr liebevoll. Und das spiegelt auch etwas von von der Wesensart Gottes wieder. Gott sagt nicht einfach, ich bin der Vater, das ist mein Sohn, das musst du glauben, sondern Gott ist viel liebevoller. Er möchte dein Herz, er möchte dich liebevoll überzeugen. Und jetzt spricht der Engel mit Maria, Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und Fakt ist, ohne dass wir alles im Detail kennen, irgendwann in diesem Dialog, irgendwann gibt Maria diesen Widerstand auf. Irgendwann merkt sie, hey, das Ganze scheint real zu sein. Und dieser Engel sagt am Ende, für Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria glaubt das. Sie lässt sich zumindest drauf ein. Sie gibt sich damit zufrieden. Sie erklärt sich bereit, diesen einzigartigen Auftrag Gottes anzunehmen. Ich habe mir die Frage gestellt, war Maria sich darüber wirklich im Klaren, was das alles bedeutet? Ich glaube, nicht so ganz. Als unverheiratete Frau ein Kind zu bekommen, bedeutete damals, der gute Ruf ist völlig im Eimer. Sie riskiert, als Ehebrecherin behandelt zu werden und sie läuft Gefahr, ihren Verlobten zu verlieren. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst dir, also Thomas, du könntest jetzt noch eine Stunde weiter predigen, aber das mit der Jungfrauengeburt und irgendwie, das ist mir einfach alles suspekt. Ich kann das nicht wirklich glauben. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du vielleicht einfach mal so diese Dogmen beiseite schiebst und Jesus einfach mal in seiner Menschlichkeit siehst. Wisst ihr, das ist ja das Interessante an Jesus, dass er, als er auf dieser Erde lebte, niemals gesagt hat, ich bin Gott, mein Vater ist ewig und das müsst ihr glauben. Jesus ist so nicht aufgetreten. Wie ist Jesus aufgetreten? Als spendabler Gast bei einer Hochzeit, als Freund, als liebevoller Begleiter. Die Menschen, die Jesus zuallererst begegnet sind, haben nicht zuerst seine Göttlichkeit entdeckt, sondern sie waren zutiefst beeindruckt von seiner Menschlichkeit. Neulich habe ich einen Physiker gefragt, du sag mal, du bist schon so lange Christ, warum glaubst du? Und seine Antwort war, du weißt du was, ich habe eine Angst, eine Riesenangst vor dem Tod und ich glaube daran, dass Jesus einen Tunnel ins ewige Leben gegraben hat. Und das zweite ist die Menschlichkeit von Jesus. Wisst ihr, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, Gott ist mir an vielen Stellen als Gott begegnet. Es sind Wunder passiert, Dinge passiert, die ich als Wunder deute. Aber das, was mir am Anfang am meisten bedeutet hat, war die Menschlichkeit von Jesus. Dass ich so gedacht habe, Jesus, du bist anders als jeder andere, den ich kenne. Du bist auch anders als jeder andere Chef und Boss, den ich jemals erlebt habe. Und ich war bewegt von dieser Menschlichkeit von Jesus. Und vielleicht schiebst du, wenn du Zweifel hast, einfach mal diese Dogmen zur Seite. Diese vielen Lehrsätze zur Seite, die nicht unwichtig sind, die uns Halt geben. Aber vielleicht ist Jesus in diesen Dogmen, in diesen Lehrsätzen gar nicht immer zu finden. Die Menschen, die Jesus gefunden haben, die Menschen, die Jesus beeindruckt hat, waren zunächst einmal von seiner Menschlichkeit beeindruckt. Von seiner liebevollen Art. Es gibt eine Geschichte, die mir immer einfällt, wenn ich über dieses Thema spreche. Da ist eine Frau, eine Hausfrau, die Kinder sind in der Schule und sie spült und während sie so einen Teller spült, denkt sie, hey Teller, wie oft habe ich dich eigentlich schon gespült? Wie oft habe ich dich schon abgetrocknet? Wie oft habe ich dich schon in den Schrank geräumt? Und auf einmal steigen so gewisse Dinge hoch in ihrem Leben und was macht sie? Sie packt ihre Koffer und sie verlässt ihre Familie. Ohne einen Abschiedsbrief, sie verschwindet einfach. Und sie reist 500 Kilometer weit weg, nimmt sich dort eine Wohnung, fängt einen Job an, ruft regelmäßig zu Hause an und fragt den Mann, wie es den Kindern geht und wie es ihm geht. Und der Mann ist völlig fertig und sagt, komm nach Hause und was muss ich tun und was war falsch? Und die Frau antwortet einfach nicht. Und was macht der Mann? Er liebt seine Frau. Er engagiert einen Detektiv. Und er sagt, bitte finden Sie meine Frau. Und dieser Detektiv ist richtig gut. Er findet diese Frau. Und er gibt dem Mann die entsprechende Adresse. Und was macht der Mann? Er setzt sich sofort ins Auto, fährt los, 500 Kilometer, steht dann vor der Tür, klopft, die Frau macht auf, sie gehen rein und der Mann sagt, bitte komm mit nach Hause. Und die Frau packt ihre Koffer und kommt mit nach Hause. Und der Mann denkt, in was für einem Film bin ich? Was passiert hier? Und er ist so perplex, dass er während der ganzen Fahrt im Grunde genommen nicht fragen kann. Und zu Hause bricht es aus ihm heraus. Und er sagt, sag mal, warum? Ich habe dich so oft angefleht, dass du kommst. Warum bist du nicht mit mir gekommen? Und dann sagt sie, erst als ich gespürt habe, dass du wirklich gekommen bist, erst in dem Augenblick, wo ich dich vor meiner Tür gesehen habe, 500 Kilometer entfernt von unserem Zuhause, da wusste ich, dass ich dir wirklich wichtig bin. Da wusste ich, dass du mich wirklich liebst. Und das ist die Art von Jesus. Er ist als Gott Mensch geworden. Er hat nicht viel davon gehalten, um uns irgendwelche Liebesbekundungen theoretisch mitzuteilen, sondern er ist selbst Mensch geworden. Und einen größeren Liebesbeweis kann es nicht geben. Schauen wir uns zum Schluss noch ganz kurz die Rolle von Maria an. Welche Rolle hatte Maria? Wisst ihr, an Weihnachten gibt es viele Krippenspiele. Und wenn man die Kinder fragt, welche Rolle willst du haben? Hey, ich will die Rolle von Maria. Alle finden die Rolle von Maria schön. Jeder möchte sie gern haben. Und wir sitzen hier als Menschen, die auch sagen, ich möchte auch eine gute Rolle in meinem Leben haben. Oder? Wir wollen eine richtig tolle Rolle spielen. Wir wollen, dass aus unserem Leben richtig was wird, dass uns Menschen beneiden und wie in so einem Krippenspiel am Ende applaudieren alle, weil wir so eine tolle Rolle hatten und diese Rolle so schön gefüllt haben. Aber wenn man sich Maria näher anschaut, stellt man fest, Marias Rolle war gar nicht so sehr leicht. Vielleicht hat sie, weil sie den Sohn Gottes zur Welt brachte, einiges durchlitten. Als Ehebrecherin bezeichnet zu werden, vielleicht viele andere Dinge mehr. Und wenn man in der Bibel, in den Evangelien liest, finden wir auch so ein paar Dinge, die erst einmal gar nicht so schön klingen. Bei der Hochzeit zu Kana, als der Wein plötzlich ausgeht, geht Maria zu Jesus und sagt, Jesus, wir haben ein Problem, der Wein geht aus. Und Jesus schaut sie an und sagt, was hat das mit mir und mit dir zu tun? Und wenn man das so liest, denkt man, also jetzt mal ganz ehrlich, hey, so hätte ich meiner Mutter nicht geantwortet. Dann gibt es eine andere Begebenheit. Jesus ist in einem Haus und er tut das, was er richtig gut konnte. Er predigt und seine Mutter kommt mit seinen Brüdern und seinen Schwestern zu diesem Haus. Und da gibt es einige Leute, die gesagt haben, hey Jesus, unterbrich mal gerade, deine Familie ist draußen. Und Jesus sagt, hey, hier ist meine Familie. Und man denkt, Jesus, also deiner eigenen Mutter gegenüber, hätte man nicht respektvoller mit ihr umgehen können? Erst am Ende, als Jesus stirbt am Kreuz, spürt man etwas von Verantwortungsgefühl seiner Mutter gegenüber, als er die beiden sieht, Maria und Johannes, und er zu Maria sagt, Maria, das ist dein Sohn, und er schaut Johannes an und sagt, Johannes, das ist deine Mutter, kümmere dich um sie. In der Apostelgeschichte lesen wir nichts davon, dass Maria irgendwie eine besondere Gestalt gewesen wäre, sondern sie ist eine Jüngerin wie andere auch. Maria ist im Grunde genommen keine besondere Person gewesen. Und doch hat sie den Sohn Gottes zur Welt gebracht. Und doch hat sie so vieles getragen. Und sie gab sich mit ihrer Rolle zufrieden. Und das war nicht nur eine Zufriedenheit, ich lebe jetzt mal so meine Rolle, sondern sie hat diese Rolle von Jesus her definiert. Sie hat diese Rolle nicht einfach irgendwie getragen, sondern sie hat diese Rolle mit dem Leben von Jesus gefüllt. Und auch die Stellen, die ihr nicht so gut gefallen haben, hat sie in Würde getragen. Und das beeindruckt mich zutiefst. Und das Letzte, Marias Vorbild. Es gibt einen Mann namens Simeon, über den werden wir auch noch sprechen, der prophezeite über Jesus, als Jesus noch ein Kind war. Und er prophezeite auch über Maria, dass sie viele Dinge erleben wird, die man vielleicht symbolisch, visuell so darstellen kann, dir wird wie so ein Schwert durchs Herz gehen. Und wisst ihr, dass Maria den Sohn Gottes zur Welt brachte, bedeutete für Maria, dass sie nicht so eine Beziehung zu diesem Kind hatte, wie du sie vielleicht zu deinem Sohn hast. Jesus war für Maria immer auch irgendwie distanziert, anders. Und all das hat Maria getragen. Maria hatte sicherlich in ihrem ganzen Leben viele Ängste, denn Jesus hatte Freunde und Jesus hatte auch viele Feinde. Ich frage mich manchmal, wie oft hat Maria abends im Bett gelegen und sich Sorgen gemacht? Sich Sorgen gemacht um den eigenen Sohn. Maria hat viel gelitten. Und trotz alledem, sagt sie etwas sehr Beeindruckendes. Sie gibt dem Engel eine Antwort, die sehr nachdenkenswert ist. Sie sagt, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Wisst ihr, der Engel hat mit Maria gesprochen, nicht mit uns. Aber Maria hat diese Antwort gegeben. Und diese Antwort ist eine sehr erstaunliche Antwort, weil sie im Grunde genommen nichts anderes bedeutet, als das, was wir heute unter heilig verstehen. Heilig zu leben. Wisst ihr, was heilig zu leben bedeutet? Es bedeutet zu wissen, dass du begnadet bist, dass Jesus dir vergeben hat. Und heilig bedeutet, ein Leben zu leben, nicht was dir gefällt, sondern was Gott gefällt. Diese Rolle zu füllen und zu leben, die Gott dir zugedacht hat. Und Marias Antwort ist die, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und die Frage ist, was ist deine Antwort? Amen.